herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 139. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
Mir geht's super, ich habe Urlaub.
Sehr gut.
Ich hab Urlaub und dementsprechend, nächste Woche ist Urlaubswoche, wo ich dann aus dem Urlaub raus aufnehme, tatsächlich. Mhm. Und drauf die Woche haben wir dann Ostern. Freue ich mich auch drauf. Es wird einfach super.
Ja, auf jeden Fall. Die Osterzeit werden wir auf jeden Fall keine Pause machen. Also wir werden weiterhin euch ein bisschen was von Magic the Gathering erzählen. So wie wir es auch diese Woche machen. Mit ein paar neuen Themen zu neuen Sets, die wir jetzt schon angekündigt bekommen haben. Und zwar Commander Legends, Baldur's oder Battle of Baldur's Gate haben wir tatsächlich schon erste Promos bekommen. Ein paar Reprints schon von gesehen. Das wird ein Thema sein. Dann haben wir ein weiteres Thema ebenfalls mit Baldur's Gate. Denn das wird nicht nur in Paper für Commander erscheinen, sondern auch auf Arena für Alchemy. Was man sich dabei gedacht hat, werden wir gleich mal versuchen zu erraten. Dann haben wir noch Streets of New Capenna, wo die Story-Artikel rausgekommen sind. Und mit jeder Story kommt ein passendes Charm von diesen dreifarbigen Familien mit dazu. Und die werden wir ein bisschen besprechen und ein bisschen über die PR Geschichten drumherum reden. Zu guter Letzt haben wir natürlich Ask Us Anything, aber bevor wir jetzt in die Folge reingehen, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, gerne ein Abo da lassen, gerne liken, gerne kommentieren, was euch denn gerade zu der Folge so einfällt. Wenn ihr es hier auf Spotify oder Apple Podcast hört, da auch gerne folgen und keine Folge mehr verpassen, auch gerne eine positive Bewertung da lassen, soweit es dann geht. Wenn ihr dann mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das gerne tun auf Twitter, auf Instagram und im Discord, im Gamery/Radio Ravnica Discord. Das ist auch der Weg, wo ihr uns Fragen stellen könnt für den Podcast, sprich eben Ask Us Anything. Dort kommen wir dann am Ende von jeder Folge, wenn denn Zeit ist, darauf zurück und werden ein bisschen da mit euch oder da darauf eingehen. Zu guter Letzt haben wir noch den Reiter finanzielle Unterstützung. Wenn ihr unseren Podcast und die Videos, die dann auf den YouTube-Kanal erscheinen, finanziell unterstützen wollt, quasi direkt unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery oder als YouTube-Mitgliedschaft unten auf den Join-Button drücken auf dem Kanal oder halt unter jedem Video. Und ihr unterstützt uns damit direkt, bekommt als kleines Dankeschön die Podcast-Folge in voller Länge ein bisschen früher, also sobald ich sie fertig habe, quasi zugespielt. Aber werdet auch dann nochmal namentlich genannt im Endscreen und auch am Ende des Podcasts, je nachdem, in welcher Höhe ihr uns unterstützt. Aber damit habe ich jetzt erstmal genug gelabert und würde sagen, wir springen ins erste Thema, und zwar Commander Legends Battle of Baldur's Gate. Wir haben ein Weekly MTG bekommen, ein Pre-Beat, wo uns so ein bisschen erzählt wurde, worauf wir uns so alles einstellen können, was dann denn auch alles kommt. Aber erstmal Commander Legends, wieder im D&D-Universum. D&D, wir wissen, dass es nicht so dein Lieblingsset war. Wie freust du dich so denn einigermaßen auf das Set?
Tatsächlich wesentlich mehr wie Adventures of Forgotten Realms. Aus einem ganz einfachen Grund. So hätten sie auch Adventure of the Forgotten Realms machen können. Und es wäre so viel besser gewesen. Es hätte kein schlechtes Standardset sein müssen. Sie hätten da ein cooles Zusatzset draus machen müssen. Aber natürlich haben sie damals mit Standard die ganzen Leute abgeholt. Sie haben Standard-Leute abgeholt. Sie haben ein leichtes Setup gemacht. Sie haben ein geringeres Power-Level gemacht, um halt die Leute einsteigerfreundlich zu haben, um sie jetzt ins Commander zu ziehen. Dementsprechend, ganz normal.
Ja. Ja, also ich finde das Set auch auf jeden Fall spannend. Ich würde dir zustimmen, dass Dungeons and Dragons und Commander wie halt Arsch auf Eimer passen. Also das ist halt komplett perfekt fit einfach dafür. Und Commander Legends, wenn auch, glaube ich, nicht viel gedraftet, weil wegen Pandemie, jetzt quasi noch mal einen zweiten Anlauf zu starten, eben mit der Dungeons and Dragons Lizenz, mit eben Baldur's Gate auch im Titel, wo ja, ich glaube, Baldur's Gate ist ja, glaube ich, auch das beliebteste Videospiel aus dem Dungeons and Dragons Universum, ne? So ein PC-Rollenspiel. Ich habe es ja nie gespielt, also mal gucken. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben ein paar Infos bekommen. Zum einen das Produkt-Setup, was wir alles bekommen werden. Das sind zum einen natürlich Set-Booster, natürlich Draft-Booster, natürlich Collector-Booster. Ein Bundle, ein Pre-Release-Pack, wobei der Pre-Release am 3. Juni stattfindet. 4 Commander-Decks, wo wir noch keinen Commander von haben, aber die Farbkombination. Wir haben nämlich Weiß-Schwarz, Blau-Schwarz, Blau-Rot und Grün-Rot. Das sind die vier verschiedenen Farben von den vier verschiedenen Decks. Und dann noch die offizielle Ankündigung, dass die Preview-Season, also hier war jetzt quasi nur ein erste Einsicht in das Set und was uns so erwarten könnte. Aber die eigentliche Preview-Season, wo wir dann jeden Tag mehrere Spoiler bekommen, die startet am 16. Mai. Also ist noch ein gutes Stück hin. Und ja, das ist soweit das Produkt-Line-Up. Noch mal darauf hinzuweisen, die Draft-Booster werden tatsächlich mit 20 Karten kommen. Das liegt daran, in der Art und Weise, wie Commander Legends gedraftet werden soll. Hast du gerade noch im Hinterkopf, wie man Commander Legends denn draftet? Und könntest du davon ein bisschen was erzählen?
Du hast Möglichkeiten drin, einen Commander-Deck zu bauen. Du darfst auch Karten mehrfach reinnehmen. Aber du musst halt dir eine Farbe raussuchen mit deinem Commander oder wenn es wieder Partner geben sollte, auch mit Partnern. Mhm. Und geben ihr dann die Farbe vor, die du halt spielen kannst, beziehungsweise spielen solltest. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du aus dem ersten Booster zwei Karten nehmen.
Ich glaube sogar, jedes Pick sind zwei Karten tatsächlich.
Na, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ja, irgendwas nehmen. Man darf auf jeden Fall irgendwann mal doppelt picken. Und ja, dementsprechend müssen die Booster natürlich ein bisschen voller sein, wenn da Leute doppelt picken können.
Genau. Und hast du mal die Gelegenheit, Commander Legends zu draften?
Ja, habe ich. War jetzt nicht mein schönstes Erlebnis in meinem Leben. Was einfach nur wirklich daran lag, dass das einfach es fühlte sich so seltsam an. Ich habe am Ende zweifarbig gespielt mit zwei Commander, weil ich keinen schwarz-grünen Commander gekriegt habe. Keinen einzigen. Und meine ganzen Karten schwarz-grün waren gefüllt. Das war wirklich, das war ätzend. Das war wirklich, wirklich ätzend. Und ich habe gerade kurz nachgeguckt, by the way. Es ist tatsächlich so, dass du jedes Mal immer zwei Karten pro Booster draftest. Also genau wie du gesagt hast, absolut richtig.
Ja, ich habe es tatsächlich einmal gedraftet, sehr, sehr später, als Commander Legends schon draußen war. Als es dann auch wieder sicher war, im Laden hinzugehen. Und was ich auch sagen würde, es ist irgendwie cool, weil du am Ende mit einem Rohkonstrukt quasi von einem Commander-Deck irgendwie da bleibst und du könntest daraus halt weitergehend dir ein Commander-Deck eben bauen, die ganzen mehrfachen Karten halt eben rausnehmen, Alternativen dafür raussuchen. Das ist schon cool. Ich finde es sehr, sehr ein langsames Format. Also Commander ist ja schon nicht jetzt bekannt, das schnellste Format zu sein, zumindest jetzt, wenn man in einem regulären Power-Level quasi bleibt. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, da kann sich halt eine Runde wirklich auf so anderthalb Stunden ziehen. Und es ist jetzt nicht so wie beim normalen Draft, dass du innerhalb von einem Abend den Draft machen kannst und dann 3 bis 4 Runden spielen kannst, sondern es ist wirklich mehr so gedacht, du draftest das mit den Leuten und machst dann irgendwie eine große oder zwei große Commander-Pots quasi auf und spielst dann quasi Commander. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall eine einzigartige Art und Weise, Commander zu spielen, Commander zu draften, quasi direkt aus dem Pack raus. Aber tatsächlich, was ich noch sagen wollte, genau, der Pre-Release wird tatsächlich auch ein Draft sein. Das heißt, dort wird es dann nicht wie normalerweise eben ein Sealed oder sowas geben, sondern es wird wirklich das Pre-Release-Pack wird immer nur so 3 Booster drin enthalten, plus natürlich immer eine Promo, die halt eben getimestampt ist, und ein Arena-Code. Natürlich zu der Magic Arena Thematik kommen wir noch später noch ein bisschen genauer. Dann würde ich mal sagen, springen wir mal
wichtig
in
dabei, die ganz kurz, wichtig dabei, 4 Leute am Drafttisch. Nicht wie sonst 8 Leute, sondern 4 Leute am Drafttisch.
Genau, das heißt, kleinere Pots halt eben dann auch schon so gedacht, dass man eben damit dann auch direkt loslegen kann, dann auch eben eine Commander-Runde zu spielen in der angedachten Größe von 4 Spielern. Das geht natürlich auch mit mehr Spielern theoretisch, aber der Pre-Release wird dann so organisiert sein, dass sich immer 4 an einem Tisch dann versammeln. Aber die ersten Previews haben schon bekommen. Wir haben, wie ich finde, wunderbare Reprints bekommen von den 5. Ich glaube, sie sind aus Battlebond, die Multiplayer-Lands, sprich Bountiful Promenade, Luxury Suite, Morphic Pool, Sea of Clouds, Spire Garden, eben die Dual Lands, die den Text drauf haben, dass sie getappt reinkommen, es sei denn, man hat mehr als 2 Gegner. Das sind ja quasi Dual Lands für Commander. Wie ist deine Meinung zu dem Cycle, den wir da jetzt bekommen?
Also Dual Lands würde ich sie auf keinen Fall nennen, auch wenn viele Leute das machen. Dual Lands sind für mich immer fetchbar. Und das sind die halt eben genau nicht. Aber ich finde sie sehr, sehr stark, gerade für Commander finde ich sie wirklich, wirklich angenehm. Und da sind sie gut genug, als dass man sie in jedem Deck spielen sollte, meiner Meinung nach.
Ja.
Und deshalb hat es mich auch gewundert, dass die so lange einfach ihren Preis behalten haben. Das war ja wirklich, wirklich lange, weil, es gab sie in Battlebond, dann gab es sie in Expedition-Form nochmal in Zendikar Rising,
ja,
was jetzt nicht wirklich viele mehr davon auf dem Markt gespielt hat. Und jetzt gibt's den ersten Reprint und zum Beispiel selbst das Schlechteste, das Lux-Resuit, was halt fast niemand braucht. Selbst das kostet immer noch so 15, 16 Euro.
Ja.
Das ist, selbst das ist super hochgegangen und es war lange, lange Zeit lang, da waren die Dinger aber 3, 4 Euro, weil Commander-Spieler das nicht realisiert haben, wie gut die Teile sind.
Ja, das definitiv. Also wenn eines von den Farben dabei ist, die ihr hauptsächlich oder sehr gerne spielt, dann sichert euch auf jeden Fall eure Kopien, sobald Commander Legends draußen ist. Denn Wizards of the Coast hat schon ein bisschen gezeigt, dass sie nicht bereit sind, eins von jedem hier und da mal in den zahllosen Precons irgendwie reinzuwerfen. Was sehr schade ist, das sollten sie unbedingt tun. Aber das ist auch nicht der einzige Länder-Reprint, den wir bekommen, sondern auch Reflecting Pool, ein Multicolored Land, was den Text eben hat. Tap for add one mana of any type that a land you control could produce. Das heißt, wenn ihr eben ein Mountain und ein Plains habt, dann tappt das für entweder weiß oder rot. Immer quasi unter Voraussetzung, dass man ein anderes Land haben muss. Tappt für sich noch nicht mal für farblos, oder?
Genau. Also das Land kann kein farblos produzieren, weil das Land selber kein farblos produzieren kann.
Mhm.
Dementsprechend ist es halt ganz nett, dass das oben drauf setzt. Ich finde es auch hier ganz nett, dass sie nicht, wie sie es in letzter Zeit so oft gemacht haben, einfach das Judge-Artwork gereprintet haben, sondern das Judge-Artwork nur gelassen haben und einfach ein neues Artwork genommen haben. Und es ist ein sehr gutes Land, gerade auch wieder für Commander. Hammerland. Kann man nichts gegen sagen eigentlich.
Ja, in den meisten Fällen hat wirklich ein Rainbow-Land. Kann man eben spielen, wenn einem noch der eine Landslot fehlt. Und auch dementsprechend gern gesehenes Reprint. Genauso gern gesehen haben wir eine weitere Variante von diesen Ländern, und zwar die Extended Arts. Wo ich jetzt einfach mal so getan habe, als ob man die gerne sieht. Bist du Fan von den Extended Artworks oder ist es mehr so, wo du denkst, schadet jetzt nicht, aber haut mich jetzt auch nicht von den Socken?
Ich nutze es fast nie. Also weder das Extended Art noch das Borderless noch das Frameless noch die normalen, wie heißen sie? Also früher hießen sie mal Showcase-Rahmen, mittlerweile haben sie ja immer einen eigenen Namen.
Ja.
Früher war es einfach nur der Showcase-Rahmen. Das juckt mich halt alles nicht. Für mich sind Magic-Karten immer noch die Karten, die seit Mirrodin den Rahmen haben. Wenn sie seit Mirrodin den Rahmen haben und wenn sie seitdem keinen Rahmen haben, dann muss ich halt Old Border spielen. Aber ansonsten, ab Mirrodin ist mein Rahmen und das bleibt leider so.
Ich glaube, ich habe nur zwei Playsets in diesem Extended Border. Und jedes Mal frage ich mich so, warum. Weil ich glaube, ich habe mir damals mal Luminarch Aspirant, das Playset im Extended Art geholt und hier den Legion Angel, den 4 Mana, holt ihr aus dem Sideboard noch ein. Das sind so bei zwei Karten, ich glaube, da hat sich vom Preis her nicht gegeben und ich dachte mir, ja gut, dann kannst du auch das Extended Art nehmen, warum nicht? auf jeden Fall, das taucht wie in jedem Set jetzt auch natürlich bei diesen Rares wieder auf, aber das soll nicht das einzige Showcase sein oder das einzige Besondere sein, denn wir haben wieder die Rückkehr von dem Dungeons and Dragons Spellbook oder Oldbook-Stil, den wir ja damals so ein bisschen kritisch beäugt haben. Der taucht jetzt wieder auf, nicht nur auf Kreaturen, sondern eben auch auf Spells. Und da haben wir unter anderem Fireball, der klassische Magic the Gathering und Dungeons and Dragons Spell. Und Trommelwirbel, Lightning Bolt. Was ich persönlich ziemlich, ziemlich cool finde in dem Dungeons and Dragons Stil. Wie ist deine Meinung zu den beiden Spells und zu diesem Special Frame generell?
Ich mag den Special Frame mittlerweile doch so ein bisschen. Ich habe den immer ein paar Mal in Foil gesehen. Foil ist das wirklich krass, weil die im Hintergrund halt dann komplett weiß oder komplett grün und so weiter. Das Foiling ist echt, echt krass. Mhm. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Karten selber, ich würde sie halt nicht benutzen, weil es halt der Showcase-Frame ist. Aber wir haben zum Beispiel einen Spieler bei uns in der Gruppe, der den Fiddlebanner davon benutzt. Der ist super happy mit dem Fiddlebanner, der findet ihn wunderschön. Und gerade mehr Border für mehr Versionen. Ich gehe mal davon aus, dass Lightning Bolt auch so in dem Set drin sein wird.
Ja.
Also kann man das auch ganz normal spielen. Oder man nimmt dieses Frame, umso mehr Optionen, umso besser, würde ich sagen, oder?
Ja, definitiv. Vor allen Dingen Lightning Bolt, hier auch nennenswert, der kommt wieder in Common. Also einfach im Common-Slot quasi, wer sich da über die, ich weiß gar nicht, wie teuer Lightning Bolt ist, aber ich schätze mal schon so 2 Euro oder so um den Dreh.
Ja, 2 Euro bestimmt.
Da wird vielleicht auch noch ein bisschen was dann runtergehen für die Leute, die noch keine Lightning Bolts haben. Und ich finde das tatsächlich schön, dann auch eben solche Modern-Playable-Sachen eben auch noch in das Set mit reinzupacken. Klar, der Fokus liegt natürlich bei diesem Commander Legends Draft, dass man da auch eben Removal Spells drin hat und Lightning Bolt ist sehr stark, aber in dem Ankündigungsstream haben sie ja auch gesagt, hey, Lightning Bolt wird halt dann auch schwächer, wenn man noch 3 andere Gegner hat und man dann eben nicht einfach einen wegbrennen kann, wenn man keine Kreatur zum Removen hat. Von daher, ja, gern gesehenes Reprint, aber ich glaube jetzt auch nicht weltbewegendes. Und das waren jetzt erstmal quasi all die Sachen, die wir schon kennen, wo wir die Karten schon kennen. Aber jetzt würde ich mal sagen, springen wir mal in neues Territorium, in unsere erste Kreatur, die jetzt hier einfach mal Ancient Brass Dragon ist. Eine 7-Mana, 5 generische, 2 schwarze für eine Creature Elder Dragon mit 7 und 6, also 7 Strength, 6 Toughness. Wo mir gerade auffällt, ist eigentlich das der erste Elder Dragon, der nicht Legendary ist?
Ich glaube.
Also mir fällt
es nicht. Es sei denn, die Dragons aus dem ersten Set, also der Gold Dragon, Blue Dragon und so, ich glaube, die waren kein Elder Dragon.
Ich glaube, die waren auch kein Elder Dragon tatsächlich.
Ja, nee, genau.
Mein Gehirn war gerade sofort bei der Frage, Moment mal, das ist keine Legendary Creature und trotzdem Elder Dragon. Ich verknüpfe damit irgendwie immer sehr diesen Legendary Creature Type, aber ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, dieser Drache hat Flying und den Text, whenever Ancient Brass Dragon deals combat damage to a player, roll a d20. If when you do, put any number of target creature cards with converted mana cost X or less from graveyards onto the battlefield, where you control, where X is the result. Also du greifst an, der macht Schaden, du würfelst einen D20 und je nachdem, wie hoch die Zahl, die gewürfelt ist, kannst du quasi Sachen reanimieren in Höhe des Wertes, den du gewürfelt hast und so viele Targets, wie es geht. Was, du bist, glaube ich, ein bisschen verhalten der Roll-D20-Sache, oder?
Ja, das ist ja damals schon das Problem gewesen, wo ich immer wieder sage, nimm keinen Spin-Down-Würfel dafür.
Ja.
Und dann frage ich mich immer noch, warum sie nicht einfach hingehen und das Sword of Dungeons & Dragons in Black Border drucken, statt in Silver Border. Ich meine, klar. Da steht drauf, man kreiert einen goldenen Drachen. Man kann aber auch sagen, der goldene Drache ist genau wie der Brass Dragon Artefakt-Token. Und der hat einfach den Namen Golden Dragon.
Ja.
Dann hat man das Problem gelöst. Man kann das Schwert Dungeons and Dragons da reintun. Und sie haben endlich ein neues D20-Schwert. Das war damals ein Witz. Ja. Ich verstehe nicht, wann dieser Witz zur Realität geworden ist.
Naja, das Ding ist, ich glaube, sie könnten das hier sogar reprinten als Mythic. Also es wäre ja die Möglichkeit da, dadurch, dass wir jetzt ja nur sehr limitierte Mythics bisher gesehen haben. Vielleicht ist das ein Überraschungs-Sword of Dungeons and Dragons da auch mit drin in Black Border. Aber Ancient Brass Dragon an sich, wie findest du quasi so diese Möglichkeit, nicht nur Würfel zu rollen, sondern damit auch mehrere Targets herzuholen? Reicht dir das für 7 Mana?
Ja, ich finde ihn halt für 7 Mana. 7 Mana ist halt out of range von allem, was ich jemals caste in meinem Leben.
Ja.
Ich könnte es reanimieren, aber dann wird es halt nichts bringen. Und ja, dementsprechend ist das absolut keine Karte für mich, echt nicht.
Ich bin gerade es muss Combat Damage sein. Ich war gerade im Überlegen, ob man ihn vielleicht mit so einem Zauberstab, wo man den Tappen und einen Schaden machen kann, irgendwie ausrüsten könnte. Aber nee, es muss explizit Combat Damage sein. Dafür ist es fast schon ein bisschen slow, ehrlich gesagt. Also klar, man könnte ihn früher reanimaten selber und vielleicht bietet er sich halt auch wirklich an für so ein Reanimation-Deck. Aber ja, es ist schon langsam. Der muss quasi so oder so, außer man gibt ihm natürlich Haste, erstmal eine Runde liegen bleiben und wenn du halt so einen Mythic Dragon quasi auf der Gegnerseite siehst, dann ist das eher weniger der Fall. Aber der kommt eben auch in einem Full Art Treatment, also nicht Extended Art, sondern Full Art mit einem anderen Artwork und halt eben in diesen Dungeons and Dragons Rulebook Ich muss mir mal den Namen noch mal durchlesen, wie das jetzt offiziell heißt. Aber in diesem Rulebook-Stil. Was ich tatsächlich auch ziemlich cool finde. Ich mag tatsächlich das Drachen-Full-Art-Frame. Weil das hatten wir schon sogar bei den Ankamen-Drachen, beim letzten Dungeons and Dragons-Set. Und ich finde das irgendwie ganz cool, dass sie da auch so einen selben Stil fahren.
Ja, absolut.
Ja. Dann springen wir mal weiter zu den Helden, wo ich mittlerweile auch gelernt habe, dass es sehr, sehr wichtige Charaktere sind für die Dungeons and Dragons Fans. Und zwar Minsk und Boo, Timeless Heroes. Das ist unser erster Planeswalker, der eben ein Commander sein kann. Und zwar für 4 Mana, 2 generische, ein rotes und ein grünes für 3 Loyalty, Legendary Planeswalker Minsk. Mit dem Text, when Minsk and Boo, timeless heroes, enters the battlefield, and at the beginning of your upkeep, you create Boo, a legendary 1-1 red hamster creature token with trample and haste. Und dann die erste Fähigkeit ist eine +1, put 3 1-1 counters on up to 1 target creature with trample or haste. Und dann -2, sacrifice a creature. When you do, Minsk, Boo, Timeless Heroes deals X damage to any target, where X is the creature's power. If the sacrificed creature was a hamster, draw X cards. Und darunter nochmal der Reminder-Text, Minsk and Boo can be your commander. Wir haben in dem Stream schon die Mitteilung bekommen, dass es mehr Planeswalker geben wird und dass auch alle Planeswalker aus dem Set Commander sein können. Aber ja, was hältst du von Minsk und seinem kleinen Hamsterkollegen? Ein kleines Upgrade zum letzten Mal, wo wir sie gesehen haben, wo sie noch legendäre Kreaturen waren. Bist du ein Fan von dem Planeswalker?
Also ich muss sagen, ich finde die alten Treatment wirklich cooler tatsächlich irgendwie. Ich finde die Kreatur cooler, weil sie auch mehr das rausgebracht hat, was Minsk und Boo meiner Meinung nach sind. Mhm. Minsk, der einen Hamster opfert, kommt komisch ein bisschen.
Ja.
Aber ich finde es cool, dass sie endlich den Weg gehen und mehr Planeswalker zu Commander machen. Ich hoffe, dass vorher irgendwann noch mal die Ankündigung kommt und sagt, jetzt sind alle Commander Planeswalker legal. Alle Planeswalker Commander legal. Aber da haben wir schon ein Ask Anything mal drüber gemacht gehabt.
Ja, das stimmt. Und
das wäre cool. Und dann halt das noch auf die Planeswalker drauf schreiben, hier, wo es noch ein Reminder ist. Und dann im nächsten Set einfach sagen, ja, passt jetzt auch.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich muss tatsächlich sagen, ich mag die Herangehensweise, dass man halt wirklich sagt, okay, Minsk und Boo, der Boo quasi von der Karte kommt als Token und er kommt auch jede Runde neu. Das heißt, selbst wenn er gesacrificed wird, könnte man sich das ja in seinem Headcanon so überlegen, nein, der wird nur kurz auf eine Mission geschickt oder was auch immer Boo so machen könnte. Tatsächlich, spielerisch gesehen, wäre natürlich das logische Herangehensweise, du spielst ihn, bekommst Boo als 1-1 mit Trample und Haste, plus gibst ihm 3 Marken. Und dann in der zweiten Runde kannst du ihn quasi sacrificen, Karten ziehen und nochmal Schaden verteilen. Wie gefällt dir die Spielerdynamik da? Findest du, das macht hast du da Bock, direkt ein Deck drumherum zu bauen oder eher nicht?
Nee, wie gesagt, eher nicht. Ich würde lieber den alten drumherum bauen. Okay. Es gibt so wenig Hamster. Wenn es mehr Hamster geben würde, würde ich vielleicht sogar überlegen.
Aber es gibt ja auch noch genug Changelings.
Ja, genau.
Sind alle genug,
das ist korrekt.
Honorable aber Hamster.
Ich finde es halt wirklich, wirklich schwierig. Ich finde, die Karte ist cool designt. Sie ist auch cool kommt mit einer Kreatur rein, die sie beschützt. Du kannst plus, du musst ja nicht angreifen.
Ja, das stimmt. Und
das ist wirklich ganz cool, aber für mich macht der zu wenig.
Ja. Ja, vermutlich. Vermutlich hast du da recht. Eine andere Karte, die wir als Bundle-Promo bekommen werden, ist der Wand of Wonders. Ein 4 Mana, 3 generisches und ein rotes Artefakt mit dem Text, für 4 Mana kannst du ihn tappen und dann roll a d20. Da sind wir wieder. Each opponent exiles cards from top of their library until they exile an instant or sorcery card. Then shuffle the rest into their library. You may cast up to X instant and or sorcery spells from among cards exiled this way without paying their mana cost. Und dann darunter noch, was die verschiedenen Würfelergebnisse machen. 1 bis 9, X ist gleich 1. 10 bis 19, X ist gleich 2. Und die 20, der Critical Hit sozusagen, ist X ist 3. Das heißt, genau, man tappt es. Die Leute revealen so lange Karten, bis sie eben Instant und Sorcery aufdecken. Und dann kann man eben bei einem Ergebnis von 1 bis 9 eine Karte davon for free spielen, bei 10 zu 19 zwei und bei 20 von allen Gegnern sozusagen, wenn man die vier spielt. Das erinnert mich so ein bisschen an den, ja, hieß er Chaos Wand oder so? Ich glaube, irgendwie klingelt da was. Irgendwie so ein ähnlicher Wand, der auch so ein random Ergebnis hat. Aber wie findest du den Wand of Wonders?
Ich finde ihn cool. Ich finde ihn wirklich, wirklich cool, weil man halt so lange exiled, bis man was findet. Also man findet auf jeden Fall was. Im Commander ist das Ding halt wirklich, wirklich gut. Mhm. Und das Ding wird nicht geopfert. Ich hatte es am ersten Mal so gelesen, dass das Ding irgendwie tappen, opfern, roll a D20 ist. Und dann wäre das Ding nicht so gut.
Das stimmt.
Dadurch, dass es aber ist, wie es ist, und es halt immer wieder in Runde benutzt werden kann, warum nicht? Es gibt ja eben diese Pixie-Decks, sag ich mal, diese Würfel-Decks. Davon gibt es eine ganze Menge, gerade im Commander, die da Bock drauf haben. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Decks abzugraden, wovon niemals jemand irgendwie gerechnet hätte, dass das passiert.
Ja. Ja, total. Und vor allen Dingen, halt, du kannst ja diese ganzen Sachen machen mit, immer wenn du einen Würfel würfeln würdest, würfel noch einen zweiten Würfel dazu. Und das heißt, du kannst ja sogar noch garantieren, dass du irgendwie, oder nicht garantieren, es ist immer random, aber deine Chancen so weit maximieren, wenn du dich komplett darauf stürzt und dann halt eben ich spiele die Karten von meinem Gegnerplan fährst, wo du dann sagst, ich gewinne gar nicht durch, ich habe keine Win-Condition in meinem Deck, aber vielleicht in euren Decks. Mal gucken, ob ich da was finde. Also ich finde ihn sehr cool. Ich bin gespannt, wie das Würfelrollen hier sein wird. Ich weiß noch, dass das Würfeldeck von das Commander Legends, nicht das Commander Legends, das Dungeons and Dragons Commander Deck, da war ja auch eins würfelorientiert. Und da fand ich, glaube ich, sehr verwirrend, dass die halt alle Würfelkombinationen drin haben, von wegen Würfeln D8, Würfeln D3, was weiß ich, D4, alles Mögliche.
Die aber alle. Das es war nicht ein Deck, was würfelorientiert war. Mhm. Das gab es eben genau nicht, das habe ich auch bemängelt. Sondern alle Decks hatten auf einmal so W8er, W12er, W4er. Das hatten fast alle Decks tatsächlich.
Ich dachte, bei den Precons wäre nur eins tatsächlich drin. Aber kann sein, dass ich mich da irgendwie verschätze.
In allen drin. Du hattest Dungeon-Fähigkeit, ja, okay. Du hattest Dragons, du hattest was war es noch? Du hattest dieses Glotze-Ei, mir fällt der Name,
Es gab auf jeden Fall noch ein Aura-Deck, oder?
Genau, es gab das Aura-Deck und diesen Glotzer. Wie heißt denn der Glotzer? Fällt der Name dir? Die ganzen D&D-Fans werden mich gerade hassen, dafür, dass ich Glotzer sage.
Ich will Fibblefib sagen, aber nur, weil ich das erste Bild in meinem Kopf kommt, wenn ich an Glotzer denke.
Genau. Betrayer. Entschuldigung.
Ja. Ach so, ja, Beholder, ja. Okay.
Beholder. Beholder, ja, so, jetzt habe ich es.
Ja, ich finde es
lustig, dass sie dieses Rollen wieder mit reingenommen haben. Glaubst du, wir sehen noch mehr Fähigkeiten aus D&D? Also gerade sowas wie Adventure in a Dungeon, neue Dungeons?
Das ist so ein Punkt, das hat auch jemand im Stream gefragt. Ich habe heute im Laufe des Tages vor der Aufnahme noch mal ein bisschen reingeguckt, was da für Fragen gestellt worden sind. Und da hat auch jemand gefragt, ob es neue Dungeon geben würde für diese Venture into the Dungeon Mechanik. Und es wurde ganz kryptisch gesagt, wartet auf die Previews. Also, wir wissen es nicht. Aber ich würde es persönlich feiern, wenn man quasi, also, wobei, kommt drauf an, was sie für Dungeons bauen. Also, im Endeffekt, diese Dungeon Mechanik finde ich ganz spannend, weil das einer der wenigen Fälle waren, wo sie durch einen Alchemy Buff tatsächlich besser geworden sind und dann auch competitive spielbar geworden sind. Ob sie jetzt versuchen, quasi wieder zu hoch zu pokern und wieder so das Companion-Problem haben, dass sie jetzt einen neuen Dungeon rausbringen, der super broken ist und jetzt auf einmal die ganzen Dungeons and Dragons-Karten an Wert dazu gewinnen. Ich glaube, es wird spannend zu sehen, ob sie wirklich neue Dungeons bringen. Also, es wäre super, super weird irgendwie. Oder sie machen noch mal eine andere Mechanik. Sie machen irgendwie nicht Venture into the Dungeon, sondern irgendwie
Dungeon Crawling macht genau dasselbe.
Dungeon Crawling. Genau, und Dungeon Crawling triggert quasi drei andere Dungeon und Venture into the Dungeon die ersten drei.
Genau. Und nichts ist aufeinander aufbaubar.
Ja, natürlich nicht. Wie Partner with und Friends Forever. Mechanik, nur anders benannt. Wir haben aber noch eine letzte Preview, bevor wir das Thema erstmal hinter uns lassen. Und zwar das Elder Brain. Eine wieder 7 Mana, also 5 generische, 2 schwarze für eine 6-6 Creature Horror mit Menace. Und im Text, when Elderbrain attacks a player, exile all cards from that player's hand, then they draw that many cards. You may play lands and cast spells from among the exiled cards you control for as long as they remain exiled. If you cast a spell this way, you may spend mana as though it were mana of any color to cast it. Also quasi auf den Attack-Trigger klau deine Hand vom Gegner. Was sagst du dazu?
Warum ist das Ding so teuer? Es ist schon wieder 7 Mana, 6. Ich werde es halt nie casten. Aber es ist bestimmt etwas, was, wenn man es aufs Feld bekommt, auf jeden Fall Augen auf sich ziehen wird. Also gerade im Multiplayer oder so. Ich glaube, das ist so ein Ding, was cool klingt im Commander. Spielt man das einmal und dann macht man das bei einem Gegner und dann merkt man alle so, what the fuck? Und dann spielt man das Ding nie wieder, weil wenn man es spielt, wird man einfach hart verprügelt.
Ja, Freundschaft gekündigt direkt danach. Ja, vor allen Dingen, wenn man ganz sicher gehen will, dass die Freundschaft irreparabel beschädigt ist, dann spielt man das oder greift man an, nachdem man irgendwie eine Narset oder sowas gelegt hat. Irgendwas von wegen, der Gegner kann keine Karten mehr ziehen, so von wegen, nicht nur klaust du alle Karten vom Gegner, sondern er kann auch nur eine Karte nachziehen. Und ja, keine Ahnung. Ich finde sowas immer witzig, aber um fair zu sein, ich habe auch noch nie so ein Deck wirklich gespielt mit man klaut dem Gegner verschiedene Karten und dann gewinnt damit. Also es kann auch sehr frustrierend sein, glaube ich, wenn du halt
buchstäblich. Du findest das so lange witzig, bis du dagegen gespielt hast, dann findest du es nicht mehr witzig. Es sei denn, du bist jemand, der einfach dran sich erfreut, wenn alle am Tisch inklusive dir selber leiden, weil du wirst von allen verprügelt und alle anderen leiden darunter. Wenn du ein Mensch bist, dann findest du sowas super.
Ja, also ich habe auf jeden Fall im Kopf ein, zwei Leuten, denen das, glaube ich, gefallen könnte. Aber das ist tatsächlich so ein Ding. Elderbrain wird die Buybox-Promo sein in einem speziellen Artwork, was ziemlich cool aussieht. Also ich muss sagen, die Artworks bisher, zumindest die ich gesehen habe, finde ich, sind sehr, sehr cool gelungen. Sind wieder sehr, sehr Fantasy-episch. Und ja, dann bleibt eigentlich auch nichts mehr wirklich dazu zu sagen, außer Previews beginnen 16. Mai und der Release ist weltweit geplant am 10. Juni, also echt noch eine ganze Stange hin. Aber wie gefällt dir denn der Ersteindruck von Battle of Baldur's Gate Commander Legends?
Ich verstehe nicht, warum wir das bekommen haben. Jetzt schon. Also es ist ein völlig falscher Zeitpunkt, dieses Ding zu spoilern. Weil ich kann mich jetzt fast gar nicht drauf richtig konzentrieren, das macht die auskosten, was da gerade passiert. Oder auch die ganzen Informationen aufsaugen, weil ich auf der anderen Seite, wo wir ja später noch zu kommen, zu New Seeds of Capenna die ganzen Informationen aufsaugen muss. Und da einfach, also das ist, ich weiß nicht, ob sie so hyped waren, dass das platzen musste, oder ob sie so wenig Infos für New Seeds of Capenna haben, dass sie das irgendwie strecken mussten oder so. Weil ja, bis zum 16. Mai ist noch ein bisschen hin, ja?
Ja.
Und wir haben immer noch nur seit der Aufnahme 3 Spoiler von Seed of New Capenna, außer diesen ersten Stream. Also, wir haben keine 3 Wochen mehr bis Pre-Release. Und jetzt so, also das finde ich sehr strange. Deswegen macht es mir sehr, sehr schwer, dieses Set aktuell ernst zu nehmen, das schön zu genießen oder schön zu finden. Weil es halt, ich verstehe den Sinn halt davon noch nicht ganz.
Ja, ich muss auch sagen, ich meine, ich verstehe diese Pre-Beats schon. Das wurde bei dem Streets of New Capenna ein bisschen besser erklärt als jetzt hier. Im Sinne von, sie nutzen halt diese ersten Informationen, damit Local Game Stores und Distributor halt so Interesse aufnehmen und dann halt Produkte von denen kaufen. Und dass da Informationen an die Öffentlichkeit kommen, ist, glaube ich, unvermeidbar. Und zumindest gibt hier Wizards of the Coast offiziell was raus. Aber ich gebe dir auch recht. Es ist super weird. Ich glaube, war es nicht sogar letzte Woche oder davor die Woche, wo wir über die ersten Streets of New Capenna Karten gespielt geredet haben. Jetzt haben wir in dieser Woche die Commander Legends Previews und später noch Streets of New Capenna Previews. Und das ist einfach sehr, sehr viel. Und das ist halt wieder dieser Gedanke, den wir im Herbst letzten Jahres hatten mit dem Magic Overload, von wegen, es kommen sehr, sehr viele Sets einfach raus, wo es schwierig ist, den Überblick zu behalten, was für einen überhaupt Interesse irgendwie wecken sollte. Und hier halt genauso. Also die Karten, die sind alle irgendwie cool, aber so das Wissen, dass wir über einen Monat warten müssen, um sie überhaupt in der Hand halten zu können, das killt's auch bei mir so ein bisschen. Aber grundsätzlich, Also ich war ja sehr viel größerer Fan von dem Dungeons & Dragons Set das letzte Mal. Und ich freue mich ein bisschen, wieder zu sehen, was sie jetzt quasi mit einem losgelösten Power-Level, in Anführungszeichen, mit einem Commander-Power-Level anstellen können, was man dafür für Karten drin haben könnte. Und ich glaube, sie haben auch registriert, dass das letzte Dungeons & Dragons ein bisschen zu wenig gemacht hat, inhaltlich.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das Strategie ist immer noch.
Ja, das kann auch sein. Das kann wirklich auch Strategie sein. Aber ja, wir werden es in Zukunft erfahren. Aber jetzt natürlich erstmal eure, die Frage an euch. Wie gefällt euch denn Commander Legends? Seid ihr diehard Commander-Spieler? Und freut ihr euch darauf, da wieder loslegen zu können mit den neuen Commander-Decks? Wo wir auch wieder, also das ist auch eine weirde Sache, kurz bevor wir das Thema abschließen. Streets of New Capenna kriegen wir 5 Commander-Decks. Danach kommt direkt Commander Legends mit nochmal 4 Commander-Decks. Das heißt, wir haben innerhalb von 2 Monaten 9 Commander-Decks, die rausgekommen sind.
Ja, und dazu kommen ja nochmal 2. Weil die von Kamigawa sind noch gar nicht so alt. Wir haben ja noch gar nicht so lange Kamigawa.
Ja.
Also vielleicht 1,5 Monate Kamigawa. Und das ist Wahnsinn. Also Commander-Spieler, klar, eine Menge Auswahl ist cool. Aber mittlerweile ist das so viel Overload an Commander-Decks.
Das stimmt. Ich hätte halt zumindest erwartet, dass sie entweder Commander Legends oder Streets of New Capenna quasi das 5-Deck-Treatment geben und dann den Rest so ein bisschen aufteilen. Aber sie konnten sich nicht entscheiden. Von daher, ja, wie gesagt, eure Meinung gerne zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Wir ziehen mal weiter. Nicht wirklich, wir bleiben thematisch bei demselben Set. Und zwar Baldur's Gate soll neben dem Commander Legends Release auch ein Release auf Magic the Gathering Arena bekommen. Als neu verpackt als Alchemy Horizons Doppelpunkt Baldur's Gate, in dem manche Karten, man weiß noch nicht welche von dem, unter anderem die wir jetzt irgendwie gesehen haben bisher, aber manche Karten aus dem Set sollen 1:1 in Alchemy gespielt werden. Andere sollen digital verändert in Alchemy irgendwie reinkommen. Dann sollen wohl, glaube ich, auch wieder Digital-Only Baldur's Gate-Karten mit da reinkommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das soll. Wir haben auch nicht viele Informationen zu dem Thema, das muss man auch dazu sagen. Das nimmt in dem Artikel nur so einen kleinen Reiter ein, wo einfach nur drin steht, okay, das Ding kommt auch auf Arena, also Arena spielt da, das könnte auch was für euch sein, potenziell. Aber ja, was hältst du von der Idee, Karten noch mal exklusiv in ein Format zu speisen, das rotiert und das Alchemy heißt, mit so einem Produkt wie Alchemy Horizons?
Und das Standard plus Karten-only sein soll. Ja. Ich konnte verstehen, dass sie damals hingegangen sind, haben Zusatzkarten, wie zum Beispiel von Strixhaven, die wie heißen sie nochmal? Die Mystical Archives, dann in Historic gepackt. Fein, okay. Macht Historic kaputt. Egal, Historic war eh schon kaputt, bröckeln. Aber jetzt dieses Historic, dieses Alchemy ist halt, das ist so ein stranger Haufen mittlerweile, wo ich mir gar nicht mehr weiß, spiele ich hier noch Alchemy? Spiele ich hier noch Standard? Spiele ich hier, was für ein Format spiele ich hier? Und kann ich da jetzt eben eine Karte als Commander wählen? Und es ist so strange, vor allem dadurch, dass es ja dazu kommt, muss man jetzt auch dabei sagen, wir haben auf Arena ja auch eine Art von Commander-Format.
Ja.
Aber es wird ja nicht explizit als Commander-Format benannt.
Nee. Das wird aber ein Alchemy-Ding.
Kann ich dann zum
Ding. Das soll halt wirklich ein Alchemy-Set werden, Alchemy-Karten, so, ne?
Ja, genau, aber gibt's dann eigentlich dieses Alchemy Brawl schon? Und wenn es das geben soll, darf ich dann Minsk und so weiter als es sind ja unendlich viele Fragen, die mir da aufkommen, so. Abgesehen jetzt von dem Warum, ist da halt noch so viel mehr, so, dass kein normaler Menschenverstand irgendwie begreifen kann, wie man da so an der Community dran vorbeifahren kann. Das geht ja gar nicht.
Absolut, vor allen Dingen, wie du schon sagst, Alchemy ursprünglich halt angekündigt als ein, wir haben hier Standard in einer digital veränderten Variante und wir wollen das so lassen, damit wir es schnell ändern können, damit wir es patchen können, damit wir es rebalancen können, um die beste Standarderfahrung jedem bieten zu können. Und jetzt sagt man, dieses random Commander Set, was wir in Paper rausbringen, wäre ja blöd, wenn da nur Hype generiert wird, nur außerhalb von Arena und wir könnten ja noch ein bisschen Geld aus Arena-Spieler irgendwie rausdrücken. Werfen wir das auch einfach noch mit da rein. Wo ich mir dachte, wie du schon sagst, mit Strixhaven, in Historic kannst du sowas bringen, aber weil einfach so ein Ding ist, wo da ist das Sammelbecken, wo Legacy-mäßig nur halt für Arena quasi einfach alle Karten reinkommen, die da irgendwie reingeballert werden. Aber dass man das Gefühl hat, sie wollten unbedingt Alchemy noch weiter verändern und in was komplett anderes verändern, was ursprünglich verkauft wurde, das verstehe ich halt null. Und auch diese weirde Bezeichnung mit manche Karten aus dem Set werden so 1:1 kommen, andere Karten werden digital verändert. Worauf soll ich mich denn dann in der Preview-Season freuen, selbst als Alchemy-Ultra-Fan? Du kannst ja nicht ausgehen, dass zum Beispiel Ancient Brass Dragon oder Elder Brain in der Form, wie sie halt eben sind, nach Arena kommen oder als Alchemy kommen. Und keine Ahnung, ich finde das super weird. Und wie du schon sagst, super viele Fragen, die sich dazu kommen, von wegen, hey, Alchemy ist ein Standard-Set. Das ist jetzt ein Non-Standard-Set, was in Alchemy gedruckt wird, aus irgendeinem Grund. Rotiert das? Bleibt das jetzt immer drin? Ist das so ein Standard-Set an Karten? Ist das so ein bisschen wie in das Basisset in Hearthstone? Soll das irgendwie so eine Funktion irgendwie erfüllen? So Commander Legends-Karten sind ja auch designt eben für Commander mit sehr großem Fokus auf so Bezeichnungen wie Each Player oder Other Player oder sowas. Das alles fällt weg. Werden also die rebalanceden Karten nur dahingehend geperkt oder werden die allgemein redesigned im Sinne von, dass sie dann auch in einem Standardformat irgendwie sinnvoll sind? Und ne, wie kommt man darauf, überhaupt ein digitales Turnierformat One versus One mit einem Commander-Set irgendwie auszustatten?
Ich glaube, das kann ich dir beantworten. Ich glaube, sie designen ein Set. Und wenn sie das fertige Set dann haben, dann nehmen sie das Set, nehmen einen Würfel und sagen, und das ist auch legal in Modern.
Ja, das stimmt.
Ich würde dann auch erklären, warum sie dieses komische Herr der Ringe-Set nach Modern bringen. Also ist halt, gefühlt würfeln sie jetzt nur noch, welches Set wo legal ist.
Ja, das ist wirklich eine gute Zusammenfassung, weil wir haben Jumpstart Historic Horizons, jetzt haben wir Commander Legends oder Baldur's Gate Alchemy Horizons, dann gibt's natürlich Modern Horizons, was aber vom Grundgedanken her eben schon made for Modern war, das ist also quasi die Analogie zu Commander Legends für Commander, ist das für Modern. Aber dann haben wir ja auch noch hier das Herr der Ringe-Set. Auch aus irgendeinem Grund dann eben in Modern rein. Und wie ist das dann mit zukünftigen Sachen, wenn wir noch mal irgendwann ein, weiß nicht, Warhammer 40k-Set haben? Ist das dann auch Modern legal oder ist das nur wieder nur Legacy und Vintage und Commander legal? Und das ist so.
Vielleicht machen sie ja mal was Pioneer legal und nicht Modern legal.
Ja, das wäre wirklich, glaube ich, der letzte Straw. Ich habe manchmal das Gefühl, so das einzige Format, wo die Welt noch so ist, wie sie sein sollte in Magic the Gathering, ist halt eben Pioneer und Standard, weil da hat sich in den letzten paar Jahren nicht viel geändert. Der Rest ist so, okay, da kommt noch ein Supplemental Product, da kommt noch mal ein Zusatzset. Und ja, also jetzt kann man das natürlich verschieden interpretieren. Glaubst du, also zum einen können wir kurz festhalten, was für ein unfassbar ungünstiger Zeitpunkt das ist, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wie schlecht die Ökonomie von Arena ist. Und jetzt kommt noch mehr die Fehler von der Arena-Ökonomie irgendwie raushält. Also das ist fürchterlich, oder?
Absolut daneben. Vor allem, wir haben doch schon festgestellt, im letzten Podcast, im letzten oder vorletzten, wie wenig überhaupt Alchemy gespielt wird.
Ja.
Also, was versuchen sie jetzt damit? Versuchen sie jetzt damit, Alchemy-Spieler anzuheizen oder versuchen sie, mehr Leute mit Alchemy zu bekommen? Weil dieser Weg ist nicht der Weg, mehr Alchemy-Spieler zu bekommen, indem ich das Format noch mehr zuballere mit irgendwelchem Schrott.
Ja.
Und die Leute dann überhaupt nicht mehr wissen, was sie kaufen sollen, weil sie überhaupt nicht mehr klarkommen, weil es einfach alles viel zu teuer ist. Weil da kommt ja noch dazu, auch die Karten müsst ihr dann sehr wahrscheinlich wieder euch mit Boostern kaufen.
Naja.
Und es ist wirklich, also ganz, ganz schlimm. Zeitlich und inhaltlich ganz schlimm.
Also ich sehe da irgendwie, also meine Idee wäre, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, was jetzt die Strategie von Wizards of the Coast mit dem Produkt ist. Zum einen, Wizards of the Coast will wirklich, wirklich Alchemy pushen und sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach jedes Produkt, was sich auch nur im entferntesten Sinne auf Alchemy eignen würde und packen es einfach in Alchemy und wollen so das so lange reindrücken, bis halt die Leute irgendwann sagen, ja, okay, das ist halt jetzt irgendwie so eine eigene Entität und das passt. Was auch dazu sprechen würde, ist die neuen Mastery-Pässe, wo ich mich nicht hundertprozentig auskenne, aber ich habe mir sagen lassen, dass die jetzt auch mehr und mehr einen Fokus auf Alchemie haben. Das heißt, die Rewards werden keine normalen Booster mehr, sondern Alchemie-Booster und so weiter und so fort. Das heißt, also sie versuchen wirklich jetzt Arena, das Alchemie-Hauptformat irgendwie zu machen. Oder sie haben halt Arena schon abgeschlossen und sagen, wir ballern jetzt einfach alles nur auf Arena, um noch quasi so viel Geld wie möglich zu kriegen, bevor wir das Ding zumachen. Also wirklich so ein Pump-and-Dump-mäßige Idee. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil dafür sind sie viel zu lange schon viel zu stolz auf Arena gewesen. Aber es ist schwierig zu sehen, dass es irgendwas anderes außer die beiden Möglichkeiten ist, oder?
Ich habe noch eine dritte.
Ja.
Sie sind so unendlich weit von ihrer Spielerschaft entfernt, die Arena spielt.
Ja.
Dass sie gar nicht realisieren, was für einen Schrott sie da noch produzieren, dass sie das überhaupt nicht mehr im Blick haben, sondern sich dafür feiern, wie toll das ist, was sie da machen. Und es niemand außer sie selber feiert.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das hat man ja auch, glaube ich, im Stream sehr gut gesehen. Dieser Abstand zwischen diesen Hersteller, die das Produkt präsentieren, und Spieler, die das Produkt nutzen wollen, wie der Abstand, wie riesig der ist.
Ja.
Wie wenig Leute, meiner Meinung nach, da überhaupt noch ihr eigenes Produkt spielen, das kann ich nicht. Außer vielleicht mit irgendwelchen Accounts, wo sie eh alles kaufen können.
Ja,
ansonsten sehe ich nicht mehr, dass da irgendein Mitarbeiter von Arena spielt. Also,
ja. Nee. Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, als damals auf der BlizzCon angekündigt wurde, anstatt Diablo 4, Diablo Immortal, wo alle geboot haben und alle sie gesagt haben, hey, ist das eigentlich ein frecher Scherz von euch? Was soll das denn? Und dann so, ja, was, habt ihr keine Handys? So, habt ihr keine 50 Euro für Wildcards? Was soll der Scheiß? So. Und das ist halt, die sind wirklich krass disconnected, was Arena und Alchemy angeht. Ich würde es mir für die ganzen Arena-Spieler wirklich wünschen, dass wenn es auf Alchemy kommt, dass es eine sinnvolle Ergänzung ist. Also es kommt ja auf jeden Fall auf Arena. Aber dass es sinnvolle Karten bringt, zum Beispiel auch für so Fanformate wie halt eben Brawl oder Historic Brawl, muss man ja viel mehr sagen, was ja so einen Commander-ähnlichen Fokus irgendwie hat. Da würde ich mir wünschen, dass halt da eben so ein paar Commander-Staples einfach nochmal mit reingespielt werden und dass sie das dafür nutzen. Warum das jetzt über Alchemy laufen muss, keine Ahnung. Also wir sind eigentlich bei dieser Ankündigung komplett sprachlos, aber wie geht's euch da? Seid ihr Arena-Spieler und wenn ja, freut ihr euch auf diese weitere Edition für Arena im Allgemeinen und Alchemy im Speziellen? Gerne in die Kommentare damit. Wir machen mal weiter mit Streets of New Capenna, wo wir die ersten Previews nach dem Pre-Beat bekommen haben. Also heute geht's wirklich Schlag auf Schlag mit den neuen Karten sozusagen. Wir sind nämlich gerade in der Preview-Phase von Streets of New Capenna dort, wo sie die Stories veröffentlichen. Das heißt, wir haben immer so, ich glaube, alle paar Tage kommt da ein neuer Artikel raus, wo sie halt wirklich einen Teil aus der Magic Story wieder vortragen. Ich lese die leider nicht. Es tut mir sehr leid, liebe Story-Freunde da draußen. Wie geht's dir damit? Ist das was, wo du Interesse zeigst in solche Story-Sachen? Oder ist es also ähnlich?
Normalerweise ja. Aber bei Streets of New Capenna überhaupt nicht. Wenn wir nicht im Podcast darüber gesprochen hätten, wüsste ich nicht, dass die Stadt von Engeln erbaut wird und von Dämonen überrannt wurde und seitdem die Dämonen regieren. Das wüsste ich sonst nicht. Also
ja.
Ich finde dieses Set so endlos, lustlos hingeworfen, meiner Meinung nach, von der Präsentation. Nicht von den Karten, nicht von dem, was wir bisher gesehen haben. Die Karten, die wir bisher gesehen haben, sind wirklich, wirklich cool. Und da kommen wir auch gleich zu. Aber die Präsentation davon, gerade nachdem sie ein eigenes Album für Kamigawa produziert haben, ultra viele Leute reingeholt und ein eigenes Spiel dafür entwickelt haben, so ein Minigame. Und dann haben wir jetzt 3-4 Artikel, wo du ganz runterscrollst und eine Karte findest.
Und
das war's. Also das Set wirkt so, ja, okay, wir brauchten halt jetzt einen Lückenfüller, bis wir D&D haben. Und das darf halt nicht sein, das kann es eigentlich nicht sein.
Ja, Streets of New Capenna leidet auf jeden Fall von diesem Doppel-Release-Zeitraum, den wir schon einige Male hatten bei Magic the Gathering Sets, dass die halt einfach mit einem Supplemental-Product gleichzeitig rauskamen. Ich glaube, was bei Kamigawa Neon Dynasty das so ein bisschen gerettet hat, ist, dass sie halt das Unsanctioned, nee, nicht Unsanctioned, Unfinity, als sie das quasi dann nach hinten verlagert haben, weil das käme ja jetzt eigentlich quasi raus, jetzt zum 1. April hin, Und ich glaube, dann wäre der Eindruck noch mehr gewesen, von wegen, wir werden nur noch bombardiert von Produkten. Aber tatsächlich, grundsätzlich finde ich diese Story-Artikel eigentlich immer ganz nett. Im Sinne von, ja, mich interessiert's nicht, aber mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ja eben die Story-Leute wieder ihre eigene oder ihre Regelmäßigkeit von neuen Story-Eindrücken irgendwie bekommen. Ich sehe zum Beispiel gerade in einem der Artikel, dass Elsbeth wieder auftauchen wird. Von daher spannend. Ich bin mal gespannt, was da so mit ihr passieren wird, nachdem sie jetzt den Tod bekämpft hat in Theros Beyond Death. Aber ich bin auch mehr interessiert wirklich an die Karten. Und wir haben da tatsächlich schon drei neue Karten bekommen aus einem Cycle, der auch eben ähnlich wie die Ascendancies, die wir in unserem ersten Preview-Gespräch hatten, sind es die Charms. Das heißt, Charms, hat eigentlich jedes Charm drei Optionen? Oder was würdest du sagen, macht einen Charm aus?
Genau, so ein Charm ist immer drei Optionen. Mhm. Und man darf immer eine davon wählen. Anders als Commands, wo man meistens mehrere wählen darf, ja, haben Charms. Es gibt ja auch einfarbige Charms und auch zweifarbige Charms und dreifarbige Charms. Und alle haben immer drei Optionen und man darf eine davon auswählen. Das war so, das ist so. Ob es immer so bleiben wird, kann ich nicht sagen.
Ja, hoffentlich. Also anders wie bei den Triomen haben sie ja hier zumindest die Benennung richtig bekommen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen sie einfach mal durch. Und zwar, wir haben als erstes den Maestros-Charm, wo ihr auch schon merkt, das ist mal nach der Familie benannt. Und dann eben dem Wort Charm. Und das ist halt eben die drei bezeichnenden Farben. Hier Grixis, also blau, schwarz und rot, für eine eben 3-Mana-Instant mit dem Text Choose One. Die erste Option, look at the top 5 cards of your library. Put one of those cards into your hand and put the rest into your graveyard. Oder each opponent loses 3 life and you gain 3 life. Oder Maestros Charm deals 5 damage to target creature oder Planeswalker. Also Card Draw, Life Drain und Removal Spell in einem. Was sagst du zum Maestros Charm?
Ich finde die Karte cool. Ich glaube nicht, dass sie stark genug ist. Mhm. Was ich aber bei diesen Charms schon gemerkt habe, anders als bei den alten Esper Charms und so weiter und so fort, sie sind viel detaillierter auf die einzelnen Farben eingegangen. Jeder Effekt kannst du einer Farbe zuordnen. Du hast erst blau. Mhm. Da geht's dann darum, dass eben dieses Card Draw drin hast. Dann hast du dieses Schwarz für den Life Drain und du hast das Rot für Ding. Und lustigerweise sind die auch bei den anderen Charms von oben nach unten, genau wie von links nach rechts geordnet. Das heißt, die Effekte, könnt ihr wirklich sagen, ihr habt blau, rot, schwarz, blau, schwarz, rot. Dann habt ihr auch den ersten Effekt blau, dann schwarz und dann rot. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich mag Optionen. Maestros Charm ist für mich sehr der schwächste. Aber als der gespoilert wurde, war ich schon so, das ist gut, das wird Play sehen bestimmt.
Ja, es gibt vor allen Dingen so wenig Szenarien, wo sie nicht gut ist. Dass sie instant ist, das ist halt auf jeden Fall ein riesengroßer Bonus. Das hat natürlich Charms auch wieder an sich so. Aber halt eben, ne, End of Turn, entweder du hast halt dir noch den letzten Rest Life Gain oder sowas noch in der Hinterhand gelassen. Oder eben, du kannst noch eine Kreatur removen. Und wenn gar nichts passiert im Zug des Gegners, kannst du immer noch eine Karte dir raussuchen. Also, die sind halt selten schlecht. Und das ist eben das Gute, dass sie halt eben instant sind und mehrere Optionen haben. Aber wir springen auch mal zum nächsten, und zwar Obscura Charm, was das Esper, beziehungsweise hier jetzt, also weiß, blau und schwarze Charm ist. Und das ist natürlich auch wieder ein Instant mit drei Optionen. Man könnte fast sagen, quasi, dass die weiße Option ist, return target multicolor permanent card with mana value 3 or less from your graveyard onto the battlefield. Tapped. Dann die blaue Option, Counter-Target, Instant or Sorcery Spell. Und die schwarze Option, Destroy-Target, Creature oder Planeswalker with Mana Value 3 or less. Also Reanimation / Counter / Removal. Alles mit so ein bisschen 3 or less CMC-Thematik. Was sagst du denn zu Obscura-Charm?
Ich finde die Karte unendlich mächtig.
Ja.
Unendlich mächtig. Allein der erste Effekt, eine Option zu haben, eine Multicolor-Karte wiederzuholen als Instant, finde ich super mächtig, weil wir haben mehrere Formate, wo wir Karten wie Baleful Strix oder Icefang Outlaw haben, die einfach super sind. Man kann damit einen Uro wiederholen, der einfach reinkommt, Karte zieht, drei Leben, also einfach als Instant, drei, da steht, wenn du einen Uro spielst, drei Leben Gain drauf, plus Card Draw, plus ein Land Drop. Ja. Man kann damit auch sowas wie ein Teferi wiederholen, der dann sogar in den Farben ist und so weiter. Der, oder auch, wie gesagt, Baleful Strix ja auch in den Farben. Das heißt, End of Turn, gehst du hin, machst Charm, holst dir Teferi, gehst in deinen Zug und bist Teferi beschützt. Oder. Es gibt so viele Optionen mit diesem Reanimate alleine, dass diese Karte wirklich gut ist. Und wenn du nichts zum Reanimate hast, kannst du immer noch in Instant Sorcery wirklich wegkommen, wo ich sage, wow, das passiert sowieso. Ja. Und dann ist da noch ein Eliminate drauf. Das muss man sich ja vor Augen führen. Das ist ja praktisch ein Eliminate, das ist ein schwarzes und farbloses, dieser Unterteil davon. Also das ist für mich ein Charm, der ist sehr, sehr mächtig und ich wäre sehr, sehr, sehr enttäuscht, wenn ich den nicht irgendwie wirklich im Play sehe.
Ja, also dann siehst du den auch hauptsächlich dann auch in Legacy quasi, wenn du so Uro und
Legacy, Baleful Strix. Genauso funktioniert der sehr wahrscheinlich genauso gut, wenn nicht sogar besser. Standard kann ich nicht einschätzen, aber gibt es bestimmt was man wiederholen möchte. Und wenn es irgendwelche komischen Classes sind, die zerstört wurden.
Ja.
Pioneer weiß ich nicht. Und im Commander sind Charms ja sowieso immer das Ding, the way to go, weil du hittest immer was.
Das stimmt. Ich würde fast sagen, die Charms steigen auf jeden Fall noch mal ab Modern im Wert, weil sie Modern hat momentan sowieso ein sehr großes Incentive, mehrfarbig zu spielen oder mehr Farben zur Verfügung stehen zu haben wegen Prismatic Ending und dasselbe halt eben in Legacy und Vintage brauchen wir uns gar nicht unterhalten, dass da Farben mehr so eine nette Dreingabe sind schön bunt auf den Karten, aber eigentlich ist es egal. Und da würde ich auf jeden Fall schon sehen, dass man so einen Obscura-Charm oder auch einen Maestros-Charm, je nachdem, wie es halt in den Farben passt, Maestros Charm wahrscheinlich eher weniger. Aber dass man das halt einfach gut spielen kann, weil de facto ist es dann 3 Mana, so eben, dass es passt und dann eben die mehreren Optionen da drauf zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und man muss übrigens dazu sagen, all diese Karten sind uncommon. Das heißt, sie werden jetzt kein mega, mega teure Karte werden, zumindest hoffentlich. Aber tatsächlich haben wir ja noch eine letzte, die kurz vor Aufzeichnungsbeginn noch gepreviewt wurde, und zwar die Cabaretti Charm. Das ist die Naya-farbene Charm oder halt eben rot, grün, weiß, die eben den Text hat: Choose one als Instant natürlich, deals damage equal to the number of creatures you control to target creature. Planeswalker, creatures you control get +1/+1 and gain trample until end of turn, oder create a 1/1, create 2/1/1 green white citizen creature tokens. Also wieder Removal auf der einen Seite, Overrun-mäßiger Effekt von wegen +1/+1 und Trample auf der anderen Seite und zu aller Not macht man noch irgendwie 2/1/1er Blocker, Instant Speed. Ich glaube wirklich nicht unbedingt das Stärkste aus dem Trio, was wir bisher haben, oder?
Nee, ich muss hier eine Sache mal ganz kurz, mich kurz drüber ranten.
Na klar.
Ich verstehe nicht, wie es eine Plattform wie Card Market schafft, binnen nicht mal 10 Minuten diese Karte online zu stellen, aber es nicht schaffen, seit Januar die aktuellen Judge-Promos einzustellen. Das verstehe ich. aber gut, Card Market Rant mal kurz beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass das auch eher einer der schwächeren Charms ist. Mhm. Das liegt aber auch dran, der Naya-Charm war es damals auch. Also gerade diese Kombination, ich finde Rot, Grün, Weiß passt sehr schön zusammen. Es sind schöne Karten, aber die Synergies der Farben, finde ich, sind einfach fast nicht gegeben.
Ja.
Weil man hat Rot-Grün, was meistens Go Big macht. Dann hat man Rot-Weiß, was Go White macht. Und dann hat man, also Grün-Weiß, was auch irgendwie Go White macht. Aber Weiß-Rot macht anderes Go White. Legen ein paar Kreaturen und Grün-Weiß macht halt so Token und sowas. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, finde ich sehr anstrengend. Wohingegen du zum Beispiel bei den Esper-Charm, Entschuldigung. Das heißt nicht mehr Esper Charm. Aber ihr wisst, was ich meine.
Obscura.
Das Einfache ist, bei einem Obscura Charm mit Weiß, Blau und Schwarz so ein bisschen was an Removal, an Kontrolle und so weiter einzuführen, was so einer Karte einfach besser steht. Weil du darfst so eine Karte jetzt nicht, keine Ahnung, fügt dem Gegner 5 Damage zu oder 7 Damage oder sowas schreiben. Mhm. Obwohl theoretisch Rot-Weiß und Rot-Grün auf jeden Fall so viel Damage ins Gesicht schießen können. Und das finde ich halt wirklich, wirklich schwierig, da irgendwie einen Einklang zu finden. Und deshalb glaube ich, also ich finde die Karte schwach, aber mit Begründung schwach tatsächlich. Ja.
Ich find's interessant. Glaubst du, so sind sie damals auf die Farbkombination Naya gekommen, weil sie gedacht haben, was für Synergien haben wir? Ja, das Kreaturen, go wide, go big, naja. Naja, so können wir es nennen. Das muss ich gerade dran denken, als du es besprochen hast. Der
schlechteste Wortwitz im Namen, den die jemals gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall, ja, also ich finde das auch gut. Ich glaube, viel hängt da auch noch mit dazu, dass die Esper-Farben eher assoziiert werden halt eben mit Control und dementsprechend ein höherer Wert auf den Instant und Sorceries bei Control liegt, als während halt Naya oder halt eben Cabaretti wahrscheinlich einen höheren Creature-Approach halt haben und da dementsprechend die Synergien auf einer Instant nicht so stark sein können, allein aus der Natur der Sache so. Aber ja, ich würde auf jeden Fall auch recht geben, Cabaretti-Charm ist nett, wahrscheinlich ein Commander immer noch kein Problem. Also gerade dieser +1/+1 und Trample, das könnte ich mir gut schon vorstellen bei so einem elfenmäßigen Go-White-Ding, dass du da halt schon wirklich auch Spiele mit beenden kannst. Gerade wieder, großer Fokus, Instant Speed. Das heißt, du greifst an, dann hier geblockt, da geblockt, ganz viele 1-1er werden, deine 5-5er werden von 1-1er geblockt und dann so, zack. Nicht nur sind die jetzt 6-6er, sondern haben auch Trample und du bist tot. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Cabaretti-Charm da auf jeden Fall Play sieht. Wie es in Constructed-Formaten aussieht, mal schauen. Aber ja, das waren auch schon soweit alle Previews, die wir bisher haben. Wie gesagt, offizielle Preview-Season kommt nach diesem Story-Block. Und ich glaube, es gibt noch 5 Tage, also es gibt insgesamt 5 Story-Blöcke, wo so ein bisschen die Geschichte erzählt werden. Und danach geht's dann los mit den Previews. Das heißt, nächste Woche werden wir wahrscheinlich mehr zu dem Thema dann haben. Eine Kleinigkeit, die wir noch bei Streets of New Capenna dazu sagen konnten, ist, vor ein paar Wochen hatte Wizards of the Coast einen sehr interessanten VPN-Artikel veröffentlicht, der sich an Local Game Stores gerichtet hat und so ein bisschen umschrieben hat, wie man dann das Pre-Release-Event macht. Und dort wird unter anderem auf die Substanz Halo eingegangen, die eben in der Lore von New Capenna eine magieerweiternde Substanz ist, die heiß gehandelt wird in den Straßen von New Capenna. Und dementsprechend das ist auch das ist, was den Dämonenfamilien Macht gibt. So dieser Handel damit, das Organisieren davon und so weiter und so fort. Jeder, der auch nur Gangsterfilme im weitesten Sinne in den letzten 10 Jahren irgendwann mal geguckt hat, denkt da sofort an irgendwelche Drogenvergleiche. Und offensichtlich war das der SchreiberIn oder wie auch immer auch im Kopf geblieben, denn in diesem VPN-Artikel wurde gesagt, so ja, es geht ja alles um Halo, also könnte man dann doch so Crystal Candy und vergleichbare Sachen oder Create Your Own Halo war, glaube ich, noch ein anderer Punkt. Also wurde so ein bisschen so quasi so impliziert von wegen, habt doch Süßigkeiten, die so ein bisschen wie Drogen aussehen. Folge, sehr viele eher konservative eingestellte Leute waren so ein bisschen, das Spiel ist ab 13 und ihr habt hier gerade Analogien zu Drogen und ruft auf, bei euren Events Drogenvergleiche am Tisch zu haben. Wieso? Und dann musste quasi Wizards of the Coast sagen, nein, Halo ist natürlich keine Droge, sondern es ist eine Substanz, die man ritualmäßig braucht, um Magie zu wirken, die stärker ist. Aber man konsumiert sie nicht, sie ist halt nur sehr mächtig. Und das war so ein kleines Debakel, wo quasi dieser Aspekt von MTG Crack mäßig, also dieser Suchtfaktor von Magic the Gathering noch mal so ein bisschen in vielen Gags im weltweiten Web so überall durchgezogen werden. Wie siehst du denn die Sache mit dem Halo? Ist das was du verfolgt hattest, wo du gedacht hast, oh mein Gott, was passiert da gerade?
Verfolgt habe ich es nicht, aber ich habe es minimals mitbekommen. Ich muss sagen, what? Also, mir war klar, dass sowas passieren muss. Ganz eindeutig muss das passieren. Weil wenn sie sowas expanden in dieser Art und Weise, dann ist das vollkommen logisch, dass sie irgendwann solche Analogien benutzen müssen, weil es einfach dazugehört.
Ja.
Ich bin immer noch der festen Überzeugung, wir werden mindestens eine Tommy Gun sehen. Weil sie gehört dazu.
Ja.
Und wenn sie aus Candy ist, ist sie aus Candy. Ist mir auch egal. Ja. Aber naja, wir haben hier eine Substanz, die ritualmäßig benutzt wird. Und das kann man eben auch andere Sachen ritualmäßig benutzen.
Ja.
Das finde ich schwierig, finde ich sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn man sich überlegt, gerade in anderen Bereichen. Ich meine, bei uns ist es ja, zumindest von dem, was ich mitbekomme, noch relativ im Rahmen. Aber wenn ich mir das teilweise anschaue, wie es in anderen Ländern gehandhabt wird, wo dann das auch auf offener Straße so fast schon zelebriert wird, wo das manchmal, wenn man jetzt aus Europa rausgeht, auch zu einer Art von Ritual dazugehört, sowas zu konsumieren, wo ich sage, das ist No-Go. Also dann hätte man das einfach rauslassen müssen und hätte sagen müssen, keine Ahnung, wir machen das irgendwie anders. Das hätte man irgendwie anders kommunizieren können. Man hätte sagen können, okay, die tragen alle eine Uhr, da ist Zeit drauf und die handeln mit der Zeit. Und wenn du dann auf der Zeit kannst, für Geld Zeit kaufen oder sowas. Oder irgendwas. Aber keine Substanz nehmen.
Ja.
Und dann noch den VPN-Stores, den Local Game Stores zu sagen, hey, hab doch irgendwas da. Ich war kurz davor, meinen Chef zu fragen, ob ich mit der Shisha da sitzen kann. Es ist ja auch gerade von konsumierten Ritual-Candy-Stuff. Ja. Also, das geht halt gar nicht. Also, absolut daneben. Obwohl ich nicht so konservativ eingestellt bin, muss ich sagen, das ist eine Grenze, an die sie stoßen mussten und an die sie gestoßen sind.
Ja, ich muss auch sagen, also tatsächlich das Ding, ich fände es gar nicht so schlecht, oder was heißt so schlecht, ich fände es gar nicht so schlimm, wenn man sich aus einer narrativen Richtung sagt, okay, wir brauchen halt irgendeine illegale Substanz, die halt so eine Drogenfunktion irgendwie hat. Das haben wir bei anderen Universen wie halt irgendwie, weiß ich, Joker, Batman etc. Bei jedem fiktionalen Krimi gibt's da sowas.
In Arkan und so weiter, in Arkane und so weiter, das ist ganz normal.
Genau, das ist halt so das Ding, wenn du dich narrativ darauf einigst, sowas zu haben, dann geh auch all in und sag, ja, okay, das ist halt eine fiktionale Droge, die keine Analogie zu irgendeiner realen Droge oder sowas hat, sondern das ist halt einfach nur, um irgendwas zu haben, was die halt handelt, ne? Oder so gehst halt eine komplett kreative Idee, wie du halt gesagt hast, indem man halt eben nicht eine Substanz nimmt, sondern sowas wie Zeit oder, keine Ahnung, vielleicht Mana, so ne, irgendeine Fähigkeit, also irgendwas kann man sich da ja aus den Rippen leiern. Und wie es für mich so aussieht, ist quasi Halo schon storymäßig als Droge zu sehen und hat auch die Funktion einer Droge. Aber das PR-Team konnte natürlich nicht rausgehen und sagen, okay, in unserem Spiel geht's jetzt um Drogen. Und als dann dieser Shitstorm quasi losgelöst wurde, musste man davon ein bisschen zurückrudern. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil es so ein bisschen, also dann hätte man es deutlich auseinanderhalten sollen eigentlich. Also, keine Ahnung, es muss ja auch einen Grund geben, warum das Ding halt eben Halo heißt und als magieerweiternde Substanz gehandelt wird. Also so eine Formulierung triffst du ja nicht, wenn du nicht halt eben was Drogenähnliches meinst. Und das finde ich halt so ein bisschen halbgar, dass man dann halt so sagt so, nein, ihr regt euch auf, dass es Drogen sind? Nee, wir hatten nie Drogen, hatten wir nie im Gespräch, dass das irgendwas mit Streets of New Capenna zu tun hat. Und dann finde ich halt wieder so halbgar wieder zurückgezogen und das ist halt, keine Ahnung, finde ich sehr, sehr komisch. Und ich persönlich finde es fein, wenn das halt, wie du sagst, halt in der League of Legends Serie gibt's ja auch eben so eine Substanz, um die es halt eben geht. Und das ist gang und gäbe. Aber ja, auf jeden Fall Streets of New Capenna. Wie ist denn eure Meinung zu den ersten Previews? Habt ihr denn Bock auf das Set? Habt ihr auch einen leichten Overload-Charakter vielleicht gerade wieder mit dem Dungeons & Dragons Set auf der einen Seite, Streets of New Capenna auf der anderen Seite? Gerne in die Kommentare schreiben oder ins Discord reintackern. Das lesen wir uns sehr, sehr gerne durch. Wir gehen aber mal weiter zum Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten hier im Podcast. Die könnt ihr sehr gerne stellen im Discord gamery.radioravnica. Alles verlinkt in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und da haben wir direkt mal eine Frage von Ingvarus, der fragt: Servus zusammen, gibt es einen Grund dafür, dass die Anzahl Varianten von Basic Lands pro Mana-Farbe, in Klammern, damit sind nicht die Treatments oder Extended Artwork gemeint, sondern die regulären Karten, in den neuen Sets auf 2 gesunken ist? Früher gab es bis zu 4 Varianten pro Mana-Farbe in jedem Set. Also er meint quasi die Artworks, oder? Also ich glaube, die Artworks sind quasi, wo man früher zum Beispiel bei den alten Zendikar-Sachen hattest du dann 4 verschiedene Mountain-Artworks und das sind mittlerweile nur 2 verschiedene Mountain-Artworks geworden.
Also die normalen Länder, die nicht Extended Art sind, sondern mit dem ganz normalen Frame unten drunter haben und so weiter und so fort. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, seit wann das so ist, weil wir haben jetzt so lange Full Arts gesehen und diese kleinen normalen Länder nur in den Bundles. Woanders hast du die ja zum Großteil gar nicht hinbekommen, wenn jetzt Innistrad als Beispiel nehmen. Du hast keine anderen Länder bekommen, außer eben diese Innistrad Bundle-Länder. Aber auf jeden Fall war es bei Kaldheim so, dass es nur 2 Snow-Covered-Versionen gab. Es gab nur 2 Snow-Covered-Inseln. Ich glaube tatsächlich, dass es damit zu tun hat, dass wir eben dieses Full-Art-Treating bekommen, dieses Special-Artwork-Treatings.
Ja.
Dadurch sind es ja theoretisch wieder 4.
Ja.
Meistens.
Ja, definitiv. Ich glaube, man kann das am besten sehen bei halt eben Kamigawa Neon Dynasty, wo wir ja die Yukioe-Länder haben, die dann auch in 2 Varianten kommen, jeweils in dieser Yukioe-Variante, wo es dann eben 2 verschiedene Mountains, 2 verschiedene Swarms, 2 verschiedene Inseln gibt. Und die normalen Basic Lands, die man ja auch jetzt wieder teilweise in Boostern hat, da gibt's dann auch wieder 2 Mountains, 2 Swarms und 2 2 Islands. Also ich denke mal wirklich, man hat sich quasi auf die Gesamtanzahl an Artworks irgendwie geeinigt. Das ist gleich geblieben in den meisten Sets. Nur man hat halt die Aufteilung gemacht, hier, das sind die Basic Lands, die normalen Standard-Basic Lands. Und das sind dann noch mal unsere Full-Art-Sachen, einfach nur um Kosten zu sparen, weil man, glaube ich, keine 8 Artworks quasi commissionen wollte für halt 4 Basic Lands, die dann doch irgendwie nie in Rotation kommen. Und es gibt noch so Sachen wie bei Zendikar Rising, da hatten sie ja auch die Full-Arts als Standard-Basic-Länder quasi drin und dann gleichzeitig das Artwork auch verwendet für die normalen, wenn du dir dann das Bundle gekauft hast, für die Foil-normalen Basic-Lands. Und das ist halt dann so, es ist eine weirde Entscheidung, stimme ich dir zu auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist so der Grund, dass man es auf verschiedene Treatments verglichen hat, anstatt halt alles in die normalen zu stecken. Dann haben wir die nächste Frage von Klasper, der schreibt: Hallo zusammen, habe seit Anfang der 2000er nicht mehr Magic gespielt, daher habe ich 2 Fragen zu den Regeln und der Szene. Die erste Frage ist: Wie geht man in der Regel mit Übersetzungsfehlern um? Zum Beispiel wurde bei der 7-schwänzigen Mentorin vergessen, dass sie auch einen 1-1-Marker verteilt, wenn sie stirbt. Gehen wir erstmal darauf ein. Wie geht man im Deutschen mit solchen Textfehlern denn um?
Wir haben ganz, ganz viele solche Textfehler. Wenn man sich zum Beispiel an das Adventure of Forgotten Realms erinnert, wo wir sogar eine der Key Mechanics mit eben den Dungeons ein Fehler drin war. Man nennt das Ganze dann Errata, das gab es damals schon und das gab es auch bei den 2000ern schon. Es gab damals auch Kreaturen, die dann tappen für, also ein blaues Mana bezahlen, tappen, man bounced eine Kreatur. Das war total mächtig, weil das konnte man jede Runde. Und hat man in meinem Englischen nachgeguckt und dann steht da drauf You Control. Ja. Ist ein kleiner Unterschied. Dementsprechend schaut man nach Erratern. Es gibt immer wieder Erratern. Man sucht die Karte bei Scryfall, bei Gatherer oder eben in Irrlab und findet dort im Normalfall immer einen Erratertext rechts. Der ist meistens Englisch. Das ist der Text. Ganz oft ist es auch, also manchmal ist es auch so, dass selbst der englische Text Probleme hat. Aber ganz oft sind es Übersetzungen. Dementsprechend haben sie immer den englischen Text daneben mit genau den erklärenden Sachen. Auch ältere Karten, die teilweise sehr schwer zu verstehen sind, habt ihr dann in der erraten Version, die leichter zu verstehen ist und regeltechnisch korrekt, daneben stehen. Ja. Dementsprechend auf die Seiten kann ich euch verweisen.
Genau, ich glaube, ein ganz guter Vergleich ist da die Obliate, die so eine obskure, alte, schwarze Enchantment mal war, was so eine ganz komische Version hatte, wo man dann beim Reprint, ich glaube, das war in Commander Legends, richtig? Da hat man dann quasi gesagt, okay, das, was da beschrieben wird, das ist quasi Phasing Out. Dementsprechend hat man es dann erratert zu When this card enters the battlefield, target creature phases out until Obliate leaves the battlefield. Und was diese Übersetzungsgeschichte angeht, das ist unter anderem der Grund, warum wir, wenn wir hier über Karten sprechen, eigentlich immer über die englischen Versionen reden. Gleichzeitig ist auch für mich privat das der Grund, hauptsächlich oder so zu 90% eben englische Karten mir zu kaufen, englische Booster zu kaufen und so weiter und so fort. Weil, du hast es eben erwähnt, wir haben im nahezu irgendwie jedem Set gibt es irgendwelche Commons und Uncommons, die falsch übersetzt wurden, wo dann ein Until the End of Turn einfach vergessen wurde. Und das sind halt so Fehler, die hast du in der Regel nicht in dem englischen Text, weil die halt eben von Wizards of the Coast selbst geschrieben worden sind. Die Leute, die halt die Regeln sich ausgedacht haben. Und beim Deutschen oder in anderen Sprachen hast du dann irgendwelche Übersetzer, die nicht unbedingt Magic the Gathering kennen oder kennen müssen. Und da im Zweifel, wenn du die Wahl hast, eine Karte zu kaufen, würde ich dir persönlich raten, sie im Englisch zu kaufen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man eben da Verständnisprobleme hat und dann doch eher zu Deutschen greift. Die zweite Frage ist, wie ist gefühlt die Verteilung der Spieler in Deutschland, welche mit englischen Karten spielen? Also wie würdest du sagen, wie viele, bitte?
Also genau das Thema auch.
Ja, genau. Wie würdest du sagen, ist so, wie viel der deutschen Spieler, die du kennst, spielen mit englischen Karten und wie viel so mit deutschen?
Boah, das ist schwierig. Dadurch, dass ich mich ja in der Turnierszene umbewege, und muss ich sagen, da habe ich einen eigenen Blackie Talk drüber gemacht, über Foreign Languages, wo es darum ging, welche Sprachen du wann und wo benutzen solltest. Mhm. Und dadurch, dass ich mich halt viel in der Turnierszene umschlage, ist es halt so, dass ich halt sage, ich muss auf internationalem Niveau spielen können. Ich muss mein Deck mitnehmen können nach Spanien und der muss meine Karten lesen können, theoretisch. Mhm. Dementsprechend ist für alle, fast alle, die ich kenne, es gibt zwei, drei Ausnahmen, immer nur englische Karten angesagt. Mhm. Ich habe mittlerweile auch so ein paar Deutsche haben sich eingeschlichen, einfach weil ich sage, aktuell egal, aber weil Turniere sind halt nicht. Aber wenn ich auf Turniere gehe, dann meistens nur mit Full-English-Decks. Mhm. Für Commander finde ich es cooler, wenn die deutsch sind. Einfach aus dem Grund heraus, dass man sie am Tisch leichter erklären kann. Und die möglichst niedrigste Sprachbarriere in einem Local Game Store ist die beste Sprachbarriere, nämlich die nicht vorhandene. Mhm. Dementsprechend da lieber die Deutschen. Verteilt, würde ich sagen, sind wir aber schon so bei 65 Englisch, 35 Deutsch, würde ich jetzt generell sagen, wenn wir jetzt mal die Spieler auslassen, die halt sagen, mir ist das egal. Ja. Weil ich glaube tatsächlich, dass der Großteil der Spieler sagen wird, ist mir egal, Hauptsache ich kann das lesen. Ja. Das wird, glaube ich, sogar der Großteil sein. Die mit ihren gemischten Commander-Decks in Englisch und oder Deutsch da sitzen und sagen, ich habe einen Smothering-Typhon in Englisch, mein Commander habe ich gezogen aus irgendeinem Pack, der ist Deutsch, egal.
Ja. Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass gerade im Casual Kitchen Table und Commander-Bereich deutlich mehr Leute auf die deutsche Version tatsächlich zugreifen. Also hier und da gibt's ja dann noch Karten, die man bei Kartenmarken nachgucken kann, wo die deutsche Version deutlich teurer ist als die englische. Und das ist halt dann eben darauf zurückzuführen, dass halt gerade in dem Casual-Bereich, wo man Sachen deutsch halten will, ich meine zum Beispiel, anders als bei Magic the Gathering, kaufe ich meine Brettspiele hauptsächlich in Deutsch, eben um so ein Verständnis-Ding zu haben. Und da hast du dann halt die deutschsprachigen Karten dann hauptsächlich verteilt. In meinem Bekanntenkreis sind auch die meisten eher im Englischen unterwegs, aber die allermeisten, muss ich glaube ich sagen, sind die du am Ende gesagt hast, die spielen bunt gemischt, was sie eben haben. Und durch Corona auch ein bisschen, habe ich auch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit drauf gelenkt und habe jetzt auch in meinen Pioneer und Modern Decks und alles mögliche durchgewürfelt, Deutsch, Englisch, passt schon. Die meisten Karten kennt man ja dann doch irgendwie vom Artwork her oder lässt sich die erklären. Eine letzte Frage für heute noch, die die Folge perfekt abschließt sozusagen, ist von Asterix die Frage, beziehungsweise der Kommentar. Hallo ihr zwei, ich wollte nur sagen, ihr macht einen sehr schönen und guten Podcast. Weiter so. Vielen, vielen Dank. Und ich wollte mal fragen, wie ist eure Meinung zu anderen TCGs? Und relativ neu im deutschsprachigen Raum ist ja nun das TCG Flesh and Blood. Denkt ihr, es hat eine Chance zur Konkurrenz? Nun, worauf kannst du denn dann die Leute mal hinweisen, was wir zu dem Thema geplant haben?
Ich kann euch sagen, auch an Ostern wird es Radio Ravnica geben.
Yes.
Und da solltet ihr dann einschalten, wenn ihr die Antwort für diese Frage haben wollt. Ja, es ist ein Teaser. Ja, wir machen selten Cliffhanger. Hier machen wir Cliffhanger.
Jawohl. Denn genau das war das Thema von der Folge, die dann eben an dem besagten Osterwochenende rauskommt. Also Asterix, halt noch kurz deine Neugier im Zaum. Du wirst eine volle Stunde zu unseren Meinungen hören, zu den verschiedenen TCGs, zu den gängigsten, glaube ich, haben wir ganz gut umfasst, oder? Jawohl. Und damit würde ich schon sagen, sind wir am Ende von dieser heutigen Folge Radio Ravnica angekommen. Wenn ihr auch Fragen an uns habt, könnt ihr sehr gerne in Discord kommen und dort eure Frage ins Ask Us Anything stellen. Wenn ihr generell vorbeischauen wollt, wir spielen freitags immer ganz gerne Pioneer auf dem Discord-Server über eben Spelltable. Das heißt, ihr könnt einfach von zu Hause aus in aller Komfortabilität eben spielen. Sind ein paar Modern-Spieler mittlerweile auch dabei. Wir sind eigentlich in allen gängigen Formaten irgendwie, haben ein paar Leute, die sich dafür interessieren. Kommt gerne vorbei, stellt euch vor und beteiligt euch. Das macht immer sehr viel Spaß, mit euch da zu interagieren. Besonderer Dank an der Stelle natürlich an unsere Patreon-Gold-Unterstützer bzw. Gold-YouTube-Member. Das sind dann namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan und Jan-Erik. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da direkt finanziell unterstützt. Wenn das was wäre, was euch auch vielleicht interessiert, schaut vorbei bei patreon.com/gamery oder auf den kleinen Join-Button klicken unter dem YouTube-Video. Natürlich auch wieder vielen Dank an dich, Marc, dass du auch wieder diese Woche bei Radio Ravnica dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.